Und jetzt machen wir, weil es sich gerade ergibt, einen Bonus, den wir überhaupt nicht geplant haben. Aber Jan Heine ist, er hat es schon kurz angesprochen, auch in diesem Jahr bei Paris-Brest-Paris mitgefahren. Und ich will jetzt noch kurz mit ihm drüber sprechen, wie das gewesen ist. Jan, dein wievieltes Mal Paris-Brest-Paris war denn das?
Das war das sechste.
Das heißt, du bist ein ziemlich erfahrener Paris-Brest-Paris-Fahrer. Wie würdest du denn diese Ausgabe 2019 für dich charakterisieren? Was macht die aus?
Ja, Paris-Paris-Paris ist eine Faszination. Also ich habe einen guten Freund, der ist seit 1975 jedes Mal am Start gewesen. Und der sagt, im Prinzip die vier Jahre, die zwischen einem Paris-Brest-Paris zum nächsten liegen, bestimmen fast dein Leben. Also jedes Paris-Brest-Paris arbeitest du so ein bisschen das auf, was du persönlich, beruflich und so weiter erlebt hast. Und ich glaube, da ist was dran. Also es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis.
Das heißt, während der Fahrt gehen dir diese Gedanken durch den Kopf?
Nicht unbedingt, sondern es ist mehr fast wie Meditation. Also du fährst und mittlerweile kennst du natürlich den Parcours, wenn du das schon fünfmal gefahren bist. Der ändert sich zwar immer ein bisschen, aber so ein bisschen. Und du merkst dann, ja, jetzt kommen wir in die Bretagne und die Hügel werden ein bisschen länger und ein bisschen steiler und so. Und das Gefühl, einfach einmal quer durch Frankreich zu fahren, bis an die Atlantikküste und dann wieder zurück, das ist wirklich unglaublich. Und dann eben auch mit dieses Jahr über 6000 anderen Leuten zu fahren und mit so vielen Helfern und der Bevölkerung, die daran teilnimmt, für die das wie ein Volksfest ist, das sich über 600 Kilometer bis von Paris nach Brest erstreckt. Das ist schon also ein Erlebnis, das man sich kaum vorstellen kann.
Ja, und es scheint auch so eindrücklich zu sein, dass alle Leute, die dort mitfahren, die man fragt, die erzählen immer genau davon, auch von der Unterstützung am Straßenrand und von dieser Stimmung. Gab es für dich dieses Jahr was Besonderes? Ist dir was Besonderes passiert? Hast du eine besondere Zeit hingelegt?
Ja, also ja, ich muss sagen, Paris-Brest-Paris ist ein Event, wo man am Ende, das ist so lang und das ist so vielschichtig. Also nur gute Beine zu haben und gut fahren zu können, reicht also nicht aus. Und jedes Mal denkt man am Ende, was könnte ich besser machen? Was könnte ich anders machen? Und so weiter. Und dieses Mal war es so, dass ich den Eindruck hatte, sowohl die Organisatoren als auch ich selber hatten fast alles optimiert. Also irgendwie beim sechsten Mal für mich und beim, ich weiß nicht wie viel, 25. Mal für Randonneur Paris-Brest-Paris oder wo sie jetzt angekommen sind, für sie ist alles wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Also die Organisation war wirklich perfekt. Also es war nicht wie früher, dass unheimlich viele Leute an einem Kontrollpunkt waren und sich da stauten, weil die haben mehr Kontrollpunkte da eingerichtet, wo die meisten Leute schlafen wollen, dass sich das also verteilte. Und für mich war es so, dass es diesmal also ein nicht besonders aufregende, im negativen Sinn Paris-Brest-Paris war, sondern es war wirklich, ich bin von einem Kontrollpunkt zum nächsten gefahren, habe gegessen, habe ein bisschen Yoga-Dehnübungen gemacht, bin dann zum nächsten Kontrollpunkt gefahren. Ich habe da geschlafen, wo ich geplant hatte zu schlafen. Das hat also alles eigentlich perfekt geklappt. Und meine Zeit war innerhalb von 6 Minuten von meinem Ziel. Ich wollte also, für uns gibt es diese Charlie Miller Auszeichnung in den USA. Charlie Miller war der einzige Profi-Rennradfahrer, der bei Paris-Brest-Paris mitgefahren ist, 1901, als er noch im Profirennen war, nonstop. Und der war Fünfter, glaube ich, und hat es in 56 Stunden 40 Minuten gemacht. Und seitdem jeder Amerikaner, der also 56 Stunden 40 Minuten oder weniger fährt, kommt in diese Charlie Miller Society. Und das wollte ich wieder machen und ich bin also 3 Minuten vor diesen 56 Stunden 40 Minuten angekommen.
Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist diese Zeit immer, ne, wenn man mit Leuten drüber spricht, sind diese Zeiten, die sorgen immer für sehr erstaunte Gesichter. Also Leute, die mit dem Thema nicht so vertraut sind. Dann paar 50 Stunden, paar 60 Stunden, paar 70 Stunden, was auch immer man da sagt. Was aber auch immer eine Frage ist, die mir dann gestellt wird, ist, wie das mit dem Schlafen geregelt wird. Du hast eben gesagt, du hast so geschlafen, wie du das geplant hattest. Wie hast du das denn geplant? Wann hast du geschlafen und wie lang?
Ja, also man fährt abends los, ne? Und oder spät Nachmittag. Das heißt, die erste Nacht fährt man durch, man ist so aufgeregt, man ist gar nicht müde. Also die meisten Leute denken, nachts Fahrradfahren, das macht man eigentlich nur, wenn man aus der Kneipe nach Hause kommt oder so. Aber Nachts Fahrradfahren macht unheimlich Spaß. Wir hatten also fast Vollmond. Das war, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage nach dem Vollmond. Und die ganze Landschaft war also in so ein silbernes Licht getaucht. Der Unterschied zwischen dem Scheinwerfer des Fahrrads und der Umgebung war nicht so groß. Und man trifft halt dauernd Leute. Also ich habe einen neuen guten Bekannten jetzt in Frankreich, den ich in der ersten Nacht getroffen habe. Wir sind zusammen gefahren und seitdem schreiben wir uns und wollen uns besuchen und so. Also, naja, und dann der nächste Tag, man kommt in Brest an, man ist auch ganz aufgeregt. Und ich bin dann noch die nächste Nacht durchgefahren, weil normalerweise ist es so, nach 30 Stunden ungefähr wird man richtig müde. Und da habe ich geschlafen und die meisten Leute wird es verwundern. 36 Minuten waren also ausreichend, um so ein Reset des Körpers zu bringen. Und danach fühlte ich mich wieder frisch und bin nach Paris zurückgefahren und bin, ich glaube, um 1 Uhr nachts angekommen und war also gar nicht todmüde, sondern habe erstmal gegessen und mich mit ein paar Freunden unterhalten und so und bin dann so gegen 3 ins Bett gegangen und das war's.
Das heißt, du hast einmal für 36 Minuten geschlafen zwischendurch?
Genau.
Okay. So, was ich mich frage dabei, wie stellst du sicher, dass du wieder aufwachst? Weil ich vermute, ich würde länger schlafen.
Ach, das ist ganz einfach. Erstens, an den Kontrollpunkten kann man schlafen. Und normalerweise ist es in der Turnhalle, da liegen Matten, also nicht Matten, Matratzen. Und du sagst den freiwilligen Helfern, wann du aufgeweckt werden willst und die wecken dich dann auf. Und ich habe mir allerdings auch noch einen Wecker gestellt, weil die freiwilligen Helfer manchmal ein bisschen überlastet sind und ja, man will ja doch auf Nummer sicher gehen. Aber im Prinzip bin ich eigentlich schon dann aufgewacht, weil du hast ja doch eine innere Uhr. Der Helfer kam also und wollte mich aufwecken und genau in dem Moment bin ich sowieso aufgewacht. Also das war also wirklich so, ich bin aufgewacht und 2 Minuten später war ich wieder auf dem Fahrrad und fuhr schon aus dem Ort raus und wieder in die Landschaft am Morgen.
Bei dieser ganzen Geschichte Langstreckenfahren, die ja auch immer mehr Leute zu interessieren und zu faszinieren scheint, kann man sich ja auch fragen, über 30 Stunden hast du, glaube ich, gesagt, ohne Schlaf, wie gefährlich ist denn das? Also gibt es für dich so Warnzeichen, die dein Körper sendet, wo du dann denkst, okay, jetzt wird es wirklich kritisch, weil du bist ja bei Paris-Brest-Paris, bist ja noch in einem ganz langgezogenen Peloton unterwegs, aber wenn man so einen kleinen Brevet fährt, wie ist das dafür? Wie wichtig hältst du dieses Thema?
Ich halte es für unheimlich wichtig. Also sagen wir mal so, als ich jetzt da auf 30 Stunden zuging, da war ich alleine, weil einfach die meisten, das streckt sich ja doch sehr, sehr hin. Aber sagen wir mal so, wenn du plötzlich merkst, dass du einschläfst, sagen wir mal, du fährst plötzlich auf die Mittellinie zu oder findest dich auf dem Gras neben der Straße, dann solltest du auf keinen Fall weiterfahren. Also manchmal wird ja so verherrlicht, dass die Leute also noch mit letzter Kraft fahren und so. Das halte ich zu gefährlich. Bei mir war es so, ich wusste, dass ich also an diesem einen Kontrollpunkt schlafen wollte. Ich wurde zwar ein bisschen müde, aber wenn man weiß, dass man in 1,5 Stunden da ankommt, das gibt einem auch wieder Kraft. Und da bin ich einfach ein bisschen schneller gefahren, auch um mich wieder aufzuwecken und ja, hab dann geschlafen. Das kommt natürlich auch mit der Erfahrung, dass man weiß, was man machen kann. Aber im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt am Schreibtisch säße, 30 Stunden lang, da würde ich einschlafen, das geht nicht. Aber beim Fahrradfahren hat man ja Adrenalin, das da dauernd produziert wird und so. Jeder Mensch ist da anders, aber im Prinzip ist es so, wenn man sich die Zeiten aller Fahrradfahrer anguckt in den Kontrollpunkten, um die 30 Stunden ist es, wo sie alle langsamer werden. Und da ist dann auch Zeit zum Schlafen eigentlich.
Erzähl doch noch mal kurz was zu dem Rad, mit dem du gefahren bist in diesem Jahr.
Das Rad ist unheimlich wichtig bei so einer Langstreckenfahrt. Aus dem einfachen Grund, dass man ja so viel Zeit drauf verbringt, aber eigentlich nicht drüber nachdenken will. Das heißt, es muss komfortabel sein. Man will ja nicht, dass einem der Sattel wehtut oder so oder die Hände oder irgendwas. Das heißt, die Form des Lenkers, der Sattel, auch die Schuhe, das sind Sachen, die wirklich unheimlich wichtig sind. Und ja, ich fahre breite Reifen, auch des Komforts wegen eben. Und ja, so kommt eins zum anderen. Das ist also mein Fahrrad, sieht aus wie ein klassisches Randonneur-Fahrrad, hat aber eben viele moderne Technik drin, also natürlich ein Nabendynamo für die Beleuchtung und viele andere Sachen und natürlich auch die neuesten Reifen.
Und du hast das Rad extra jetzt zu diesem Anlass gebaut oder war es nicht ein neues Rad, was man da gesehen hat?
Das war ein neues Rad. Ich wollte ein neues Rad haben, das einfacher fürs Reisen ist und ja, einige Verbesserungen eingebaut hat. Und das Rad war also einen Tag vor meiner Abreise nach Frankreich fertig geworden und ich habe es 50 Kilometer getestet und dann bin ich Paris-Brest-Paris mitgefahren.
Musstest du irgendwas nachjustieren?
Nö, eigentlich nicht.
Nun sind wir ja hier in Deutschland und in Leipzig relativ nah dran am Ort der Veranstaltung, also an Paris und Brest. Es ist ja aber auch ein Treffen, eigentlich ein weltweites Randonneurtreffen, ne? Und wahrscheinlich das weltweite Randonneurtreffen. Du steckst ja in den USA in dieser Szene drin, in dieser Langstreckenszene. Welchen Stellenwert hat Paris, Brest, Paris dort und was hat man für ein Bild davon? Verstehst du, was ich meine?
Ja. Also ursprünglich war es so, dass die ganze Randonneur-Szene eigentlich nur entstanden ist, um Paris-Brest-Paris zu fahren. Das heißt, alle 4 Jahre muss man diese Qualifikationsfahrten machen und so. Mittlerweile ist das eigenständiger und Paris-Brest-Paris ist eine von vielen Veranstaltungen, aber es ist eben doch die berühmteste, es ist die mit der größten Tradition und eben auch die, wo die ganze Bevölkerung teilnimmt. Also wenn man hier eine 1200 Kilometer Randonneur Brevet fährt, dann fährt man ja mit ein paar Leuten, aber kein Mensch nimmt das wahr. Man hält irgendwo an der Tankstelle und kauft ein bisschen zu essen ein und die Leute fragen so ungefähr, ja, wo fährst du, von wo kommst du? Und keiner kann sich überhaupt vorstellen, dass man also schon 600 Kilometer gefahren ist oder so.
Und was war in diesem Jahr das Ungewöhnlichste, was du dort gesehen hast? Gibt es ein ungewöhnliches Fahrrad oder sowas, was dir aufgefallen ist?
Also diese dreirädrigen Velomobile, die werden immer schneller. Und dieses Jahr waren sie also wirklich zum ersten Mal, ich glaube sogar schneller als die normalen, in Anführungszeichen, Fahrräder. Und das war eine Entwicklung, die lange absehbar war, aber eben mittlerweile sich doch eingestellt hat. Also das hat mich schon ein bisschen verwundert.
Würde dich das auch mal reizen, sowas zu fahren? Oder sagst du, nee, das ist kein klassisches Fahrrad, da setze ich mich nicht rein?
Ich mag die frische Luft beim Fahrrad und ich denke auch so immer in der gleichen Position zu sitzen, das ist doch recht anstrengend. Also auf dem klassischen Fahrrad, da kann man ja sich ein bisschen bewegen, da kann man mal im Wiegetritt fahren und so. Und das ist glaube ich, schon einfacher.
6-mal bist du also mitgefahren. Was sagst du, wird es ein 7. Mal geben?
Ich hoffe. Ja, wie soll man sagen? Das Gute dabei ist ja, es ist ja alle 4 Jahre. Und im Prinzip ist man dann doch wieder versucht mitzufahren, weil einfach das doch so ein tolles Erlebnis ist.
Na dann, Jan Heine wird wahrscheinlich in 4 Jahren wieder reif sein für Paris-Brest-Paris zum Meditieren auf dem Rad. Ich drücke dir die Daumen, dass das klappt und vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann. Danke dir, Jan.
Ja, du solltest auch mal mitfahren.
Ja, ich denke drüber nach und bewege mich langsam drauf zu.
Ja, also keiner, glaube ich, bereut es.
Alles klar, ich schreibe es mir hinter die Ohren. Danke, Jan.
Gut, vielen Dank.